Liebe Hörerin, lieber Hörer, liebe Geschwister, das Missionswerk Mitternachtsruf freut sich sehr, dass Sie unsere Sendereihe Für Sie gelesen eingeschaltet haben. Hören Sie heute den ersten von zwei Teilen aus der Broschüre von Wim Malgo mit dem Titel Sieben Kennzeichen eines wiedergeborenen Menschen. Die Bibel lässt uns nicht im Zweifel, bin ich wiedergeboren oder nicht. Sie gibt jedem Kind Gottes darüber große Gewissheit. Geht es aber doch letztlich um die Frage, wo verbringe ich die Ewigkeit? Deshalb lernen Sie durch diese Broschüre Gottes Wort völlig zu vertrauen. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Sieben Kennzeichen eines wiedergeborenen Menschen. In Johannes 3, Vers 3 sagt Jesus: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Es gibt Christen und Christen, wahre Christen und Namenschristen. Satan, der Feind der Menschenseelen, ist der große Durcheinanderwerfer. Er stiftet gerne Verwirrung, gerade wenn es um entscheidende Lebensfragen geht. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Mensch, der Jesus Christus noch nicht als seinen Heiland kennt, heutzutage sagt: Ein jeder soll selber schauen, wie er selig wird. Es gibt so viele Kirchen und Gemeinschaften, Sekten und derartiges, und dabei weiß man nicht recht, wer die Wahrheit spricht und wer lügt. Das ist ja die Taktik des Feindes, der nicht will, dass auch du zur frohen Heilsgewissheit kommst. Aber nicht wahr, lieber Freund, über eines sind wir uns gewiss sofort einig, nämlich, dass Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, nicht lügen kann. Er erhebt für sich selbst den Anspruch, die Wahrheit zu sein, so wie es in Johannes 14, Vers 6 steht. Glaubst du das? Willst du nicht an sein Wort als konsequente Wahrheit glauben? Es ist durchaus verständlich, dass du an den Menschen irre geworden bist, sogar an Christen, die nicht leben, was sie vorgeben zu glauben. Du sagst: Ich habe meinen Glauben an die Menschen verloren. Du bist wirklich nicht der Erste. Du hast einen Groll gegen verschiedene Leute, die dich irgendwie enttäuscht haben. Aber was hast du wider Jesus, den Sohn Gottes, der um deinetwillen seine Herrlichkeit verließ und Mensch wurde, am Kreuz verblutete und starb? Sein Wort hat göttliche Autorität. Höre, wie er spricht: Wahrlich, wahrlich, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. So ist also die nächstliegende wichtige Frage für dich und mich: Bin ich wiedergeboren? Das heißt, habe ich die notwendige Herzenserneuerung erfahren, um ein Gotteskind zu sein? Fragen wir uns zuerst einmal, an wen stellte Jesus diese Forderung? An Nikodemus, den die Bibel uns folgendermaßen vorstellt in Johannes 3, Vers 1. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Was hatte dieser Mann? Erstens, Nikodemus hatte ein Wissen über Gott. Er sagte zu Jesus in Johannes 3, Vers 2: Meister, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen. Er hatte also eine religiöse Einstellung. Er war sogar sehr religiös und hatte gewiss auch religiöse Erfahrungen. Es ist interessant zu beobachten, dass viele Personen auf die Frage, sind sie ein Gotteskind, antworten: Oh, gewiss, Gott hat mir in der Not auch schon wunderbar geholfen, als ich betete. Das ist durchaus möglich, aber es ist kein Zeichen der Wiedergeburt. Gott ist ein barmherziger Gott. Sicher hast auch du schon einige Male in deinem Leben Psalm 50, Vers 15 erfahren, wo es heißt: Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, so sollst du mich preisen. Und dennoch hast du nicht die frohe Gewissheit, ein Gotteskind zu sein. Zweitens, Nikodemus hatte eine Bibel und auch Bibelkenntnis. Aber sieh, trotzdem stellt Jesus die Forderung an ihn: Du musst von Neuem geboren werden. Nicht wenige Leute haben in ihrem Bücherregal eine Bibel zur Zierde oder um der christlichen Tradition willen. Ein lieber Freund aus Österreich, Pfarrer einer evangelischen Kirche, der sehr unter der Tatsache leidet, dass viele Glieder seiner Kirche eben nur Kirchenglieder, nicht aber Wiedergeborene sind, erzählte uns Folgendes. Er habe eine Frau besucht, die in seine Kirche gehe. Auf dem Schrank in ihrem Wohnzimmer habe er eine schöne Bibel gesehen, der man deutlich ansah, dass sie nie benutzt wurde. So habe er der Frau gesagt, dass die Bibel etwas mehr abgegriffen aussehen dürfte. Doch die Frau habe ihm erwidert: »Oh nein, wir halten die Bibel in Ehren.« Lieber Freund, wenn du eine Bibel hast oder dich dafür interessierst, dann lies darin und beachte, dass nicht der Besitz eines solchen Buches zur Wiedergeburt führt, sondern das Annehmen Jesu Christi als deines persönlichen Heilands. Er ist es, den uns die Bibel offenbart. Drittens, Nikodemus gehörte einer Kirche, einer Synagoge an. Wie notwendig ist es doch, dass ein wiedergeborener Gläubiger Glied einer bibelgläubigen Gemeinde ist, es sei Kirche oder Gemeinschaft. Kinder Gottes, die das nicht sind, führen eine Art Nomadenchristentum. Sie gehören nirgends hin. Sie haben anscheinend die eine große Wahrheit der Schrift vergessen, dass die bibelgläubige Lokalgemeinde eine sichtbare Erscheinungsform der unsichtbaren Gemeinde Jesu ist. Nun aber das Gegenstück. Viele Christen fühlen sich sehr geborgen innerhalb ihrer Kirchen oder Gemeinschaftsmauern. Das genügt mir, sagen sie. Ich bin getauft, konfirmiert, gehe von Zeit zu Zeit in den Gottesdienst. Was wird wohl Gott mehr von mir fordern? Ich lebe recht und tue niemandem etwas zuleid. Armer Mensch, vielleicht weißt du nicht oder willst du nicht wissen, dass du in dieser Lebenshaltung Gott am meisten zuleide tust. Du gleichst Nikodemus, der alles Äußere hatte, was zur Religion gehört, auch eine Kirche. Und doch war er nicht wiedergeboren. Er hatte Jesus nicht als seinen persönlichen Heiland im Glauben erfasst, und somit war er trotz aller Religion ein verlorener Mensch vor Gott. Welch eine schauderhafte Tatsache, dass manche Glieder irgendeiner Kirche, Gemeinschaft oder Freikirche mit einem eingebildeten Himmel zur Hölle fahren werden, wenn sie nicht zur Wiedergeburt kommen. Es ist mein ernstes Gebet, lieber Hörer, dass dir heute die Augen aufgehen über den wirklichen Zustand deiner Seele. Die Heilige Schrift gibt uns unmissverständlich klare Kennzeichen eines wiedergeborenen Menschen. Ich möchte 7 davon erwähnen und ausdrücklich darauf hinweisen, dass sie jeder Wiedergeborene hat. Sie sind untrüglich. Das erste Kennzeichen. Der Wiedergeborene weiß, dass er wiedergeboren ist. Heilsgewissheit ist die erste freudige Folge der Wiedergeburt. Eine wunderbare Gewissheit durchströmt den zu Jesus gekommenen Sünder. Beim Kreuz empfing er Vergebung der Sünden und gleichzeitig auch den Heiligen Geist. Und nun durchflutet ihn jubelnd die felsenfeste Gewissheit: Jetzt bin ich ein Gotteskind. Woher diese Gewissheit? Wie lässt sie sich erklären? In Epheser 1, Vers 13 heißt es nach der Schlachterübersetzung: In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Hierin liegt der Grund des Wissens. Nachdem ihr gläubig wurdet, wurdet ihr von Gottes Seite her durch seinen Geist versiegelt. Das ist eine göttliche Handlung, die er sofort bei jedem Wiedergeborenen vollzieht, wodurch dieser des Heiligen Geistes teilhaftig wird. Und was tut der Heilige Geist in ihm? Römer 8, Vers 16 sagt: Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Hast du dieses Zeugnis? Oder gibst du eine verneinende Antwort, wenn man dich fragt, ob du ein Gotteskind bist? Vielleicht sagst du: Ich hoffe es. Dann bist du noch nicht wiedergeboren. Dann, lieber Freund, bist du in großer Gefahr. Trotz deines Christentums fehlt dir Christus. Vielleicht bist du schon jahrelang auf dem christlichen Glaubensweg. Und doch hast du keine Gewissheit des Heils, keine Gewissheit der Sündenvergebung. O wie arm bist du dann trotz allem! Was nützt dir denn dein Christentum, wenn Gott durch seinen Geist noch nicht Ja in dir sagt? Merkst du denn nicht, dass das alles Schein und Trug ist in deinem Leben? Vielleicht sagst du jetzt erstaunt, kann ich das denn wissen? Du musst es wissen. In 1. Johannes 5, Vers 13 heißt es, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Wenn du einen Ehemann fragen würdest, ob er verheiratet sei, und er würde dir antworten, ich hoffe es, dann käme bei dir der begründete Verdacht auf, da stimme etwas nicht. Aber so würde seine Antwort nicht ausfallen, sondern er würde sicher ohne Umschweife sagen, ja, ich bin verheiratet. Denn er weiß, dass er den Ehebund mit seiner Frau geschlossen hat. Viele meinen, es sei pharisäerhaft zu behaupten, ich bin ein Gotteskind. Aber wenn ich bezeugen darf, dass ich die Gewissheit des Heils habe, so bezeuge ich damit, ich begreife nicht warum, denn ich war ein elender Sünder. Ich habe nur eine Erklärung, weshalb ich die Gewissheit des Heils habe. Gott hat auch mich geliebt und gab seinen Sohn für meine Sünden in den Fluchtod des Kreuzes. Lieber Freund, komm auch du heute zur Wiedergeburt und damit zur Gewissheit des Heils. Das zweite Kennzeichen. Das neue Leben macht sich erkennbar. Die Tatsache, dass ein Mensch wiedergeboren ist, kann unmöglich verborgen bleiben. Beachte, was Jesus sagt in Matthäus 7, Vers 16. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. So ist es auch. Wenn du ein Namenschrist bist, so ist das Gegenteil der Fall. Dann genierst du dich, Jesus zu bekennen. Wenn es darauf ankommt, wählst du den Weg des geringsten Widerstandes. Von dem redet man doch nicht, wird dann gesagt. Natürlich nicht. Denn wie kann man von einem neuen Leben reden, wie kann man Jesus bezeugen, wenn man ihn selber nicht hat? 1. Johannes 5, Vers 12 sagt, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Lieber Freund, überlege dir einen Augenblick. Bist du überhaupt wiedergeboren oder bist du nur ein Mitläufer? Der wahrhaftig Wiedergeborene muss ein Zeuge Jesu sein, denn er hat ihn, der seine Sünden trug, persönlich erfahren, so wie es in Apostelgeschichte 4, Vers 20 heißt. Durch Wort und Tat, ja durch das ganze Leben, wird Jesus Christus bei dem Wiedergeborenen offenbart. Wieso denn? Weil Christus selbst durch seinen Geist im Herzen des Wiedergeborenen wohnt, laut Epheser 3, Vers 17 oder Johannes 14, Vers 23. Aha, wirst du jetzt sagen. Aber ich kenne sogenannte Fromme, deren Taten so laut reden, dass man ihre Worte gar nicht mehr hört. Solche Heuchler. Du hast völlig recht, denn noch immer gibt es Unkraut unter dem Getreide. Solche werden gewiss einmal vor Gottes Thron zur Rechenschaft gezogen werden. Aber verändert das etwa deinen Zustand? Ich habe schon einmal erwähnt, dass es ein verhängnisvoller Irrtum ist, sich auf die Mitgliedschaft einer Kirche oder Freikirche zu stützen. Für Gott kommt es nicht in erster Linie darauf an, wo du bist, sondern was du bist. Da denke ich an jene junge Tochter, angesehen und geliebt von jedem, der sie kannte, sehr religiös, Mitglied der örtlichen christlichen Gemeinde, getauft und konfirmiert. Sie sang im Chor mit, las täglich die Bibel, gab persönliche finanzielle Opfer für die Mission. Kann man noch ein besserer Christ sein? Da träumte sie eines Nachts, sie sei gestorben. Da steht sie vor dem Himmelstor und will nun eintreten. Selbstverständlich, für sie gab es doch nichts anderes. Da tritt ihr ein Engel in den Weg und fragt, wie ist ihr Name? Fräulein so und so. Da nimmt er ein Buch, schaut hinein, schüttelt dann ernst den Kopf und sagt, Sie stehen nicht in diesem Buch, Sie sind verloren. Sie erwidert sofort, Das kann nicht wahr sein, das muss ein Irrtum sein, schauen Sie nur noch einmal nach. Der Engel tut es, findet aber ihren Namen auch diesmal nicht und sagt sehr ernst zu ihr, Sie gehören nicht hierher, Sie gehören in die untere Region. Da schreit sie verzweifelt, »Was habe ich denn getan, dass ich verloren gehe?« Darauf antwortet ihr der Engel: Sie gehen nicht deswegen verloren, weil sie etwas getan haben, sondern weil sie etwas nicht getan haben. Sie haben Jesus nicht als ihren persönlichen Heiland angenommen. Vergleichen wir hierzu 1. Johannes 5, Vers 12. Entsetzt wachte die Tochter auf. Doch es war ja nur ein Traum gewesen. Aber ohne zu zögern, kniete sie sofort bei ihrem Bett nieder und betete: Herr Jesus, als verlorene Sünderin komme ich zu dir. Ich danke dir, dass es noch nicht zu spät ist. Du starbst für meine Sünden. Ich nehme dich in mein Herz auf. Sehen Sie auf das Kind, das die Mutter soeben zur Welt gebracht hat. Was ist das wichtigste Lebenszeichen bei einem Neugeborenen? Es schreit. Wenn es nicht schreit, ist es wahrscheinlich totgeboren. Wie viel mehr trifft dies bei der zweiten Geburt zu? Wenn ein schuldbewusster Sünder beim Kreuz zur Wiedergeburt kommt, so schreit er. Das heißt, das soeben empfangene, wunderbare Leben in ihm ist am Zeugnis und am Wandel erkennbar. Grausam muss das Erwachen der vielen sein, die einmal merken werden: Anstatt gerettet, bin ich auf ewig verloren. Gewiss weißt du jetzt, ob du wiedergeboren bist oder nicht. Woran erkennen wir die Wiedergeborenen? Es ist wie bei einem Hochzeitsgast. Woran erkennen wir ihn? Außer an seinem strahlenden Gesicht sieht man es meistens an einer schönen Blume, etwa einer wohlriechenden Nelke, die er trägt. Und die Hochzeitsgäste freuen sich zusammen und wissen, dass sie zur Hochzeit gehören. So ist es mit den Wiedergeborenen, wenn sie beisammen sind. Man spürt es einander an. Ich möchte fast sagen, wir sehen und riechen die Nelken. Derselbe Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Eine Passion beherrscht dann noch das Leben: Seelen für Christus zu gewinnen. Da ist vielleicht ein Hörer, der jetzt unsicher geworden ist. Einerseits musst du feststellen, ich glaube ja auch. Wir haben doch alle den gleichen Gott. Andererseits aber fehlt dir doch dieses wichtige Kennzeichen. Vielleicht hilft dir hier ein Beispiel. Der Glaube an sich hilft niemals zur Wiedergeburt. Gesetzt den Fall, ich bin in Zürich und möchte nach Bern. So nehme ich den Fahrplan zur Hand und studiere ihn. Der Fahrplan sagt mir jetzt, dass um 7.08 Uhr ein Schnellzug von Zürich Hauptbahnhof Richtung Bern abfährt. Diesen Zug sollte ich nehmen. Ich glaube durchaus an die Zuverlässigkeit des Fahrplans der SBB, der Schweizerischen Bundesbahnen, sitze aber noch daheim. Ist mir nun mit einem solchen Glauben geholfen? Werde ich durch diesen Glauben nach Bern kommen? Oh nein, mein Glaube muss zum persönlichen Glaubensschritt werden. Ich gehe also jetzt aufgrund dessen, was ich glaube, zum Bahnhof. Ich kaufe die Fahrkarte und steige in den Zug. Nicht einfach in einen x-beliebigen Zug, sondern in den richtigen. In diesem Augenblick ist mein Glaube für mich persönlich wirksam geworden, weil er von diesem entscheidenden Glaubensschritt begleitet war. Mein lieber Freund, was nützt dir dein Christentum, wenn du nicht zu Christus kommst? Was hilft dir dein Glaube an Gott gemäß Jakobus 2, Vers 19? Und das, was die Bibel sagt, wenn du den persönlichen Glaubensschritt zu Jesus hin nicht wagst, gemäß Johannes 1, Vers 12. Komm doch noch heute zum Kreuz. Knie nieder zu den Füßen Jesu, der sein Leben für dich dahingegeben hat. O Leben, ja Leben sollst du. In Jesu Blut findest du Ruh. Dort findest du Ruh. Dort findest du Ruh. O eile zum Kreuze hinzu. Das dritte Kennzeichen: Der Wiedergeborene hat einen Geist des Gebetes. Wie ein Mensch nur lebt, wenn er atmet, genauso hat einer nur geistliches Leben, wenn er betet. Mit Recht hat jemand gesagt: Das Gebet ist das Atmen der Seele. Es ist ein Ausdruck des göttlichen Lebens. Es ist der unentbehrliche Anschluss an den lebendigen Gott. Betest du? Die Schrift nennt den Nicht-Wiedergeborenen in Epheser 2, Vers 1 Tod durch Übertretungen und Sünden. Ein Toter regt sich nicht. Ich meine mit dem Beten nicht etwa das förmliche Gebet bei Tisch oder beim Schlafengehen. Und ich meine auch nicht das Gebet, das man in der Not und in der Gefahr ausspricht, auch wenn es wirklich von ganzem Herzen ist, sondern das Gebet in Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Da kommt jemand in eine seelsorgerliche Aussprache. Wenn meinerseits als Seelsorger Zweifel bestehen, ob der Betreffende wiedergeboren ist, merke ich das meistens am Schluss des Gespräches. Bei der Aufforderung, wir wollen noch zusammen beten, erfolgt dann eine peinliche Stille und meistens wird gesagt, das tue ich lieber daheim. Auch in Gebetsstunden einer bibelgläubigen Gemeinde offenbart sich dieses Kennzeichen, entweder negativ oder positiv. Ob eine Gemeinde lebendig ist und viele wiedergeborene Mitglieder hat, erweist sich nicht in erster Linie an der Besucherzahl in der Predigt, sondern an den Betern in der Gebetsstunde. Wo wenig Beter in den Gebetsstunden sind, da ist wenig Leben und da geschieht auch wenig. Wo überhaupt nicht gebetet wird, kann die betreffende Kirche oder Gemeinschaft etwa mit einem Museum verglichen werden. Du bist vielleicht christlich, aber hast du auch den Geist des Gebets? Denn wenn du wiedergeboren bist, betest nicht du, sondern der Geist Gottes in dir, gemäß Römer 8, Vers 26. Wer den Geist Gottes nicht hat, dem fehlt auch der Geist des Gebets. Es kann sein, dass diese Zeilen von einem Gotteskind gehört werden, das möglicherweise nie oder ganz selten in der Gebetsstunde betet. Deine Einwände sind allzu bekannt. Du bist schüchtern, bescheiden und siehst es nicht als deine Aufgabe an, auch in der Gebetsstunde zu beten. Was würden wohl die Leute dabei denken, wenn du deinen Mund aufmachen würdest? Du kannst doch eigentlich gar nicht schön beten. Siehst du nicht, lieber Bruder, liebe Schwester, wie du hier noch gebunden bist und welche eine Unterlassungssünde du da begehst? In der Apostelgeschichte lesen wir wiederholt, dass sie einmütig beieinander waren und beteten. So zum Beispiel in der Apostelgeschichte 1, Vers 14 oder in Kapitel 4, Vers 24. Die tiefste Ursache, dass wir heute in der Schweiz, in Deutschland und so weiter noch keine Erweckung haben, ist bei den gebetslosen Gläubigen zu suchen. Während viele Gläubige im persönlichen Gebetsleben versagen, versagen noch viel mehr in der heiligen Gebetspflicht der Gemeinde. Weil die einmütig gehaltenen Gebetsstunden in der Gemeinde eine besondere Verheißung Gottes haben, ist es Satan daran gelegen, dass du sie nicht besuchst. Es bleibt uns also die schauderhafte Feststellung, dass viele Gotteskinder durch ihr Versäumnis an der Gebetsstunde teilzunehmen, verlorenen Seelen im Wege stehen, zu Jesus zu kommen und somit Satan zum Sieg verhelfen. Bruder, Schwester, tue Buße über dein Versagen und eile in die Gebetsstunde deiner Gemeinde. Lies hierzu Offenbarung 3, Vers 2. Und du, Namenschrist, Jesus liebt dich. Er will durch seinen Geist in deinem Herzen Wohnung machen. Komm, lass ihn jetzt ein, kniee jetzt nieder, höre, wie er dich ruft. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Offenbarung 3, Vers 20. Lass ihn jetzt ein, so wirst auch du dieses Kennzeichen in dir haben, indem du ohne Unterlass betest.
Jesus, er lebt.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden.
Sie hörten soeben den ersten Teil der Broschüre von Wim Malgo mit dem Titel „Sieben Kennzeichen eines wiedergeborenen Menschen“. Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Ich wiederhole, www.rnh.de.
Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole, 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole, 044 952 1414. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch.
Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.